Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Archivum. Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem Freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.
Hallo, mein Name ist Fide Schopp. Herzlich willkommen. In dieser Podcast-Folge geht es um queeres Leben in der Rhein-Neckar-Region. Ich möchte anfangen und eine These in den Raum stellen. Ich finde nämlich, wir leben in einer interessanten Zeit, weil wir einerseits eine große gesellschaftliche Anerkennung und Normalisierung gegenüber queeren Leben sehen. Also Queerness schreckt viele Menschen nicht mehr ab. Aber gleichzeitig stelle ich immer wieder fest, ist das Wissen um queeres Leben und queere Geschichte sehr begrenzt, selbst bei Menschen, die sich als queer bezeichnen. Dass es wenig Wissen gibt, liegt auch daran, dass vieles noch nicht erforscht wurde und gerade noch alle dabei sind, da Wissen aufzuholen und es nachzuholen. Das ändert sich also langsam auch hier in der Rhein-Neckar-Region und eine wichtige Rolle dabei spielt das Archivum, unser Stadtarchiv. Und ich freue mich jetzt, Andrea Schenk vom Archivum begrüßen zu dürfen, um gemeinsam der regionalen queeren Geschichte auf den Grund zu gehen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Hallo.
Andreas, wie lang bist du denn schon beim Stadtarchiv und konntest du da dein Interesse an queerer Geschichte sofort nachgehen oder war das am Anfang auch noch so ein Tabuthema im Archiv?
Also ich bin tatsächlich schon ein paar Jahre im Stadtarchiv bzw. heutigen Archivum, seit 2008, 2009 und das Thema des queeren Lebens, das hat mich damals noch nicht so beschäftigt, weil ich da noch andere Aufgabenbereiche hatte. Ich bin jetzt seit einigen Jahren wissenschaftlicher Stadthistoriker im Archivum und bin in der Ausstellungsabteilung einer der Kuratorinnen, Kuratoren. Und in dem Zusammenhang habe ich mich dann wissenschaftlich auch mit dem Thema beschäftigen können. Ich will auch nicht verhehlen, dass ich natürlich schon vorher mich beschäftigt habe damit, aber immer nur punktuell. Wir im Archivum, wir haben eigentlich schon vor vielen Jahren gesagt, dass wir das Thema des queeren Lebens in Mannheim und in der Region angehen möchten, weil es da tatsächlich ein Defizit gab. Das wurde lange Zeit in der Archivwelt gar nicht so als gesehen, als eigenständiges Thema. Und wir haben dann schon vor vielen Jahren angefangen, auch erste Vorträge zu dem Thema hier im Haus zu haben, haben externe Referentinnen, Referenten eingeladen, die dann über bestimmte Themen berichtet haben. Also zum Beispiel über den Napoleon Seifert, da gab es mal einen Vortrag vor vielen Jahren von Ilona Scheidle. Napoleon Seifert, das war eine wichtige Figur der queeren Emanzipation in Mannheim.
Ich finde, mittlerweile hat sich ja viel getan. Also ihr habt ein Buch herausgegeben und so ein bisschen der Anlass für diesen Podcast ist ja auch eine aktuelle Sonderausstellung bei euch im Haus, im Archivum zum queeren Leben in der Rhein-Neckar-Region. Welche Themen habt ihr euch denn bei dieser Ausstellung rausgesucht oder wieso habt ihr die aufgebaut? Weil es gibt ja eine Menge, was man besprechen könnte.
Ja, so ist es. Also das hatten wir ja bei der Bearbeitung des Buches gemerkt. Das Buch ist 2022 erschienen. Ich war damals einer der Betreuer des Buches. Ich habe quasi die Texte redigiert, das wissenschaftlich begleitet. Die drei Autorinnen, Autoren, das waren Dana Livia Cohen, Wolfgang Knapp und Christian Könne, die haben eine ganz tolle Forschung gemacht zu dem Thema und das dann in das Buch eingebunden. Und das Buch ist sehr, sehr umfangreich mit über 300 Seiten, über 30 Kapiteln. Und meine Aufgabe jetzt als Ausstellungskurator war es, aus diesem Buch Inhalte herauszudestillieren, zu gucken, was kann ich in die Ausstellung nehmen und wie präsentiere ich es in der Ausstellung. Ich habe mich dann dafür entschlossen, mehrere Themeninseln quasi zu bilden, mehrere Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt ist die Verfolgung queerer Menschen. Das ist ja ein zentrales Thema. Ja, wenn man auch in die frühesten Belege queerer Menschen sucht, dann sind es immer Belege der Verfolgung. das geht bis weit ins 19. Jahrhundert zurück und noch viel weiter zurück, 18. bis 17. Jahrhundert, dass man da Nachweise hat. Dann gibt es neben der Verfolgung das Thema der queeren Emanzipation, also die Reaktion queerer Menschen auf die Verfolgung, queere Menschen, die sich zum Beispiel gegen den Paragraph 175 stellen, der Homosexualität zwischen Männern verboten hatte, queere Menschen, die auch gegen die Vorurteile und Diskriminierungen allgemein angehen, dagegen kämpfen. Und diese Emanzipationsbewegung, die schon um 1900 eingesetzt hat, die wird in der Ausstellung verfolgt bis in die Gegenwart quasi. Ein anderer Schwerpunkt, das sind die Biografien, weil wir eben gerade immer wieder mutige einzelne Menschen haben, die an die Öffentlichkeit gegangen sind, die sich für die Rechte queerer Menschen eingesetzt haben. Und deshalb war es mir ganz wichtig, dass man dann auch mehrere Biografien in der Ausstellung nachvollziehen kann. Die queeren Orte sind ein weiteres Thema in der Ausstellung, weil sich schon sehr früh gezeigt hat, dass diese queeren Orte als Safe Spaces ganz wichtig sind für die queeren Menschen. Es gab schon solche Orte in der Zeit um 1910. Da gab es erste Gaststätten, die hatten dann Stammtische für queere Menschen und gesonderte Räume, in denen sich dann die Menschen treffen konnten, kennenlernen konnten, sich austauschen konnten, in denen auch politisch man dann aktiv tätig sein konnte. Und diese queeren Orte, da gibt es eine riesen Vielzahl von Orten. Ich musste mich auf eine Auswahl beschränken und habe quasi so eine Auswahl aus der frühen Zeit um 1900 bis in die Gegenwart dann reingenommen. Das sind dann Bars, Diskotheken, Kneipen und andere Treffpunkte in der Ausstellung zu sehen.
Was wäre denn eins von so einer ganz frühen Treffpunkt? Kannst du uns da mehr zu erzählen?
Ja gut, da gibt es eine Gaststätte, die heißt zum Sühneprinz, also ein witziger Name. Und das ist eine ganz, ich sage jetzt in Anführungszeichen, eine ganz normale Gaststätte, in der sich aber immer auch regelmäßig queere Menschen getroffen haben. Die Gaststätte war in den Quadraten, es gab dann noch eine andere, die hieß Zur Schlange, die war auch in den Quadraten und auch da trafen sich Menschen, um sich auszutauschen, kennenzulernen. Und wir wissen das aus Polizeiakten. Das ist ja das irgendwo das die Krux an der ganzen Sache, möchte ich mal sagen, weil wir haben da wenige Dokumente von den queeren Institution selber aus dieser frühen Zeit, sondern es sind die Dokumente der Verfolgung, die das überliefern. Also Polizeiakten deshalb, weil ja diese Gaststätten dann beobachtet wurden von der Polizei, die wurden bespitzelt, die Gäste wurden ausgehorcht. Es ging der Polizei immer darum, nachzuweisen, dass es Menschen sind, die gegen das Gesetz verstoßen, gegen Paragraph 175 verstoßen. Diese Akten, die wir bei uns im Archivum haben, die muss man dann auswerten, muss die dann auch mit Vorsicht genießen, weil da ja Dinge gemutmaßt und beschrieben werden, die auf Vorurteile und Stereotype beruhen.
Jetzt hast du gerade auch schon erzählt, dass es so wichtig ist für diese queere Geschichte, dass es immer mutige Menschen gab und dass ihr da ja auch ein paar vorstellt in der Ausstellung. Kannst du da vielleicht eine Person rausgreifen, exemplarisch und zu einer was sagen?
Ja, ich würde, also es fällt schwer, weil es ist ja jeder irgendwo bedeutend und wichtig, aber ich würde doch den Klaus Schirdewan ganz gerne erwähnen. Klaus Schirdewan, das ist ein einer, der selber unter der Verfolgung gelitten hat. Er ist in den 50er Jahren als 17-Jähriger erwischt worden mit einem anderen Mann, wurde dann angeklagt wegen Vergehens gegen Paragraph 175 und ist vor Gericht gekommen und er wurde vor die Wahl gestellt, entweder ins Gefängnis zu gehen oder eine Therapie durchzuführen. Und er hat sich dann für die Therapie entschieden, hat quasi der Psychiater, der ihn oder Psychologe, der ihn damals untersucht hat, hat er seine Homosexualität quasi gar nicht ernst genommen, sondern hat gesagt, das ist nur eine Phase, du wirst schon, du musst halt die richtige Frau kennenlernen, heiraten etc. Das ist auch ein Spruch, den vielleicht viele, die ihr Coming Out hatten, dann auch von den Eltern gehört hatten, die vielleicht gesagt haben, es ist eine Phase, es ist eben nicht nur eine Phase. Also auf jeden Fall, Klaus Schirdewan hat lange Zeit geglaubt, er könne damit leben, wenn er eine Beziehung mit einer Frau eingeht, aber es war eben doch nicht so. Er hat sich dann später zu seiner Homosexualität bekannt. Und das Besondere ist, dass er dann sogar an die Öffentlichkeit gegangen ist, dass er zum queeren Aktivisten wurde. Er ist sehr engagiert, er geht in die Schulen, er hält Vorträge, ist bei Podiumsgesprächen dabei und leistet wichtige Aufklärungsarbeit. Ihm ist wichtig, dass er auch gerade über diese Verfolgung aufklärt, weil das ja vielleicht vielen jungen Menschen heute gar nicht mehr bewusst ist, wie das damals war. Auch ich bin in einer Generation groß geworden, in der Homosexualität noch ein sehr starkes Tabu war, in der man das nicht nach außen getragen hat. Und bei Klaus Schirdewan kam ja wirklich hinzu, dass es damals verboten war. Und darüber möchte er gerne aufklären, auch im Hinblick auf heutige Entwicklungen. Wir müssen nur in das Ausland schauen, wenn wir Russland oder andere Staaten nehmen, die sehr homophobe Gesetzgebungen haben. Also insofern muss man da, ist auch der Kampf für die Gleichberechtigung von queeren Menschen, der darf eigentlich nie zu Ende sein. Und Klaus Schirdewan, der ist da sehr beispielhaft für das, was er da macht, also wirklich ein Vorbild.
Weißt du, was ich mich gefragt habe, nachdem ich mir die Ausstellung, die ich sehr sehenswert finde, angeschaut habe? Ich habe mich gefragt, dass, wenn die vor ein paar Jahren gewesen wäre, wäre da vielleicht doch viel mehr sowas wie Coming Out im Fokus gewesen. Kannst du dir das auch vorstellen, dass das so gewesen wäre? Und ja, hast du darüber nachgedacht?
Das ist tatsächlich gut, dass du das ansprichst, weil genau das hatte ich auch zuerst in der Ausstellungskonzeption gedacht. Ich nehme noch das Coming Out rein und frage die Leute, wie war euer Coming Out oder wie war das für dich als Vater oder Mutter, das Coming Out deines Sohnes oder deiner Tochter zu erleben. Und dann habe ich aber auch irgendwo so gespürt, nee, das ist passt gar nicht mehr so in unsere heutige Zeit, weil es selbstverständlicher geworden ist. Ich will nicht sagen, dass es inzwischen ganz normal geworden ist, sich zu outen. Es fällt bestimmt jedem schwer, sich gegenüber den Eltern, Freunden, Verwandten, wie auch immer, zu outen. Aber das ist schon ein entscheidender Schritt, glaube ich, immer noch. Aber es ist längst nicht mehr so dieses große Thema, wie es vor vielen Jahren mal war.
Und ich habe noch was Spannendes entdeckt, was ich nicht wusste zu dem Thema, dass nämlich in Heidelberg auf dem Bergfriedhof gibt es einen Gedenkstein für Menschen, die an HIV oder AIDS gestorben sind. Und aus deiner Sicht als Stadthistoriker, was bedeutet so ein Gedenkstein?
Also ich finde, so ein Gedenkstein ist ganz wichtig, natürlich für die Leute, die auch jemanden verloren haben. Es geht wirklich darum, auch an diese Menschen zu erinnern, weil das ist auch heute schon wieder in Vergessenheit geraten, was diese HIV- und AIDS-Krise bedeutet hat in den 80er und 90er Jahren, wie viele Menschen darunter gelitten haben, krank geworden sind, gestorben sind, auch die vielen Ängste, die großen Ängste, die innerhalb der queeren Community waren, oder auch von Angehörigen von schwulen Männern, das waren ja vor allem schwule Männer betroffen, was das bedeutet hat, es war ein richtiger Einschnitt eigentlich in das Selbstverständnis queerer Menschen, dass man plötzlich sehr vorsichtig sein musste beim Sex und so weiter. Und so ein Denkmal kann wirklich helfen, daran zu erinnern, an diese krisenhafte Zeit. Und natürlich soll es an die einzelnen Personen erinnern, die damals zu Tode gekommen sind, gestorben sind.
Und wenn du an so queeres Leben in den letzten Jahren oder sagen wir jetzt mal hier Gegenwart denkst, was ist da für dich wichtig gewesen hier in der Region?
Also ganz allgemein finde ich wichtig diese Vielfalt, die jetzt sichtbar ist. in den 70er, 80er Jahren, da sind die Schwulen und die Lesben sehr stark in die Öffentlichkeit getreten. Es gingen andere Menschen unter, also die transidenten Personen, die wurden nicht so stark wahrgenommen. Ich glaube, dass auch ihre Anliegen gar nicht so stark ernst genommen wurden. Und da hat sich doch in den letzten Jahren einiges getan, zum Glück. Oder auch die Wahrnehmung von non-binären Menschen. Vor vielen Jahren hatte man darüber gar kein Wissen. Das hat sich jetzt geändert, aber da ist immer auch noch Aufklärung notwendig, dringend notwendig sogar, weil da immer noch viel Unwissen besteht und auch sehr viel Vorurteile und Berührungsängste und Unsicherheiten von Menschen gegenüber non-binären oder transidenten Personen. Wenn ich jetzt hier so noch in die Region dann schaue, glaube ich, dass man zu Recht sagen kann, dass Mannheim eine Stadt ist, die vergleichsweise queerfreundlich ist, in der wir ja wunderbarerweise das queere Zentrum Mannheim haben, das ja aus einem Bürgerbeteiligungsverfahren hervorgegangen ist, auch schon ganz einmalig so etwas. Und da kann, glaube ich, die Stadt Mannheim und die queere Community sehr stolz drauf sein, dass hier so ein queeres Zentrum entstanden ist, ein Ort, an dem sich queere Menschen treffen, austauschen können, ein Ort, an dem auch queere Events mitorganisiert werden. Die Macherinnen des queeren Zentrums sind da ja sehr, sehr aktiv. Und wir haben noch andere Punkte, die einfach zeigen, dass Mannheim da recht weit ist. Also wir haben auch zwei LSBTIQ-Beauftragte in der Stadt und das ist nicht selbstverständlich, dass es das gibt.
Also nachdem du jetzt ein Buch herausgegeben hast und eine Ausstellung gemacht hast, ist das Thema jetzt für dich erstmal abgeschlossen und du sagst natürlich, gehe ich davon aus, als Stadthistoriker, dass du dann da immer noch so ein bisschen nachsammelst. Aber gibt es noch so ein riesiges Kapitel oder ein Thema, wo du sagst, oh, da müssen wir auf jeden Fall nochmal so richtig drauf gucken? Oder glaubst du, wir haben das jetzt ganz gut für die Region erstmal so erfasst und können sagen, ja, schön.
Es wäre schön, wenn ich das jetzt so sagen könnte. Tatsächlich aber glaube ich, dass es noch genügend gibt, was man erforschen kann. Das hat sich jetzt auch im Nachgang zu dem Buch einerseits gezeigt und jetzt auch schon die wenigen Tage, in denen die Ausstellung geöffnet ist, bin ich schon wieder auf so viele Themen gestoßen, weil mich Leute angesprochen haben. Und das finde ich auch ganz wichtig und das ist auch eine tolle Funktion von so einer Ausstellung, wenn Leute dann sagen, ah, da gibt es noch was und ich kenne jemand und oder ich habe noch Materialien, die ich euch zur Verfügung stellen kann, weil wir möchten gerne weiter sammeln, Material zur queeren Geschichte. Ich habe schon wieder Hinweise auf weitere bemerkenswerte Biografien erhalten. Bei einer unserer Führungen hat man mich auch durchaus kritisch gefragt, wie sind denn da die Frauen eigentlich? Könnte man nicht noch ein bisschen stärker das Thema der lesbischen Frauen hervorbringen? Also es ist eben so, dass in der Ausstellung aufgrund der Darstellung des Paragraphen 175 ist die Konzentration zunächst mal sehr stark auf der Verfolgung schwuler Männer. Aber im Lauf der weiteren Darstellung in der Ausstellung werden auch dann die Frauenbewegungen aufgezeigt, aber vielleicht noch nicht ausführlich genug. Vielleicht gibt es da noch Punkte, die man darstellen könnte. Das ist auch immer eine Frage des Wissens, das man hat dann. Und man braucht Leute, die einem da auch Informationen zuliefern. Vieles ist ja gar nicht festgehalten. Es gibt ja keine Akten oder sonst irgendwas, sondern da bin ich wirklich auf Zeitzeugen und Zeitzeuginnen angewiesen, die mir das dann erzählen. Und wenn ich da dann Materialien dazu bekomme, ist das natürlich umso schöner. Also Materialien, das wären zum Beispiel Flyer, Flugblätter, wenn es Vereine gibt, die irgendwelche, wo man also Protokolle findet, was sie für Aktionen gemacht haben. Das sind so Dinge, die ich ganz gerne noch weiter betreiben würde.
Für so eine Stadt wie Mannheim, die ja sehr geprägt ist durch Menschen mit einer Einwanderungsgeschichte, ist das natürlich vielleicht auch noch so eine Sache, ne, wo man auch nochmal so einen Fokus drauflegen könnte. Weißt du dazu mehr?
Also es ist schwierig tatsächlich von Personen mit migrantischem Hintergrund Informationen zu erhalten. Da muss man sich wirklich nochmal auf die Suche machen tatsächlich. Und man ist auch da darauf angewiesen, Menschen kennenzulernen. Also da sind die Netzwerke ganz wichtig, dass man die nutzen kann. Ich meine, in Berlin wird auch viel geforscht, aber auch da gibt es immer wieder Schwierigkeiten, gerade bei solchen Gruppen dann noch an Informationen zu kommen. Das mag auch einfach damit zusammenhängen, dass diese Menschen sich dann auch nicht so sehr nach draußen wagen.
Jetzt ging es auch schon darum, dass Menschen, die die Ausstellung besucht haben, Rückmeldung gegeben haben, dass es eventuell noch mehr Infos und Wissensbestände gibt, die weitergegeben werden könnten. Was haben denn die anderen Leute so hervorgehoben? Was fanden die denn spannend?
Also viele Leute, habe ich gemerkt bei den Führungen und ersten so Gesprächen, die sind erschrocken über den Grad der Verfolgung. Ich glaube, das war manchen gar nicht bewusst. Und die ganzen Auswirkungen, die diese Verfolgungen hatten. Und dann wiederum wurde aber auch immer hervorgehoben, wie vielfältig doch heute Mannheim ist, dass eben hier ein reiches, queeres Leben ist. Und das ist ja auch der Fall. Also das kann man ja wirklich nachvollziehen. Das haben wir jetzt auch wieder gesehen beim CSD. Da hat man ja so viele verschiedene Menschen, Personen angetroffen. Und das finde ich eigentlich auch das Schöne, dass es diese Vielfalt gibt. Das ist aber eine Vielfalt, die auch immer wieder ein bisschen gefährdet ist durch Vorurteile, Diskriminierungen. Und wir müssen heute eben aufpassen, dass wir nicht sagen, jetzt ist alles gut, sondern es ist bei weitem nicht gut. Deshalb gibt es auch in der Ausstellung eine Fotoinstallation, die der Alexander Kestel gemacht hat. Er zeigt auf der einen Seite die bunte, queere Welt, auf der anderen Seite aber auch queere Menschen, die Wut ausstrahlen, Nachdenklichkeit ausstrahlen oder Ärger, die sagen, es ist nicht genug, wir müssen weiter kämpfen für unsere Rechte, wir dürfen uns da nicht zurücklehnen und sagen, wir sind jetzt schon so weit gekommen, sondern wir müssen immer gucken, dass wir für unsere Rechte eintreten. Und deshalb finde ich auch diesen Fotobeitrag von dem Alexander Kestel ganz wichtig in der Ausstellung. Das steht am Ende der Ausstellung und soll auch ein bisschen nachdenklich machen.
Dann entlassen wir doch jetzt unsere Hörenden auch in einer nachdenklichen Stimmung, aber trotzdem vielleicht gut gelaunt. Gut gelaunt nachdenklich.
Das wäre mir auch ein wichtiges Anliegen. Vielen Dank.
Danke dir. Und danke fürs Zuhören.
Sie hörten
Geschichten aus dem Bunker, der Podcast aus dem Archivum, Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem Freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.